Wir versuchen miteinander ganz genau hinzuschauen. Genau hinzuschauen aber beginnt heute Abend damit, dass wir das Thema ernst nehmen. Glaube, der sich bewährt. Und jetzt frage ich Sie ganz direkt am Anfang. Wo empfinden Sie im Blick auf Ihren Glauben wo sie herausgefordert sind, wo sie auf die Probe gestellt sind, wo sie spüren, da fällt es ihnen nicht leicht zu glauben. Weil bei der Bewährung geht es genau darum. Wir müssten heute Abend nicht beieinander sein, wenn unser Glaube nicht immer wieder, mindestens zu bestimmten Zeiten, und in bestimmten Situationen so herausgefordert wäre, dass es uns manchmal schwerfällt, überhaupt weiter zu glauben. Und das Buch Daniel verstehen wir gar nicht, wenn wir genau das nicht von Anfang an im Blick haben. Meiner Erfahrung nach tut es uns gut, dass wir uns eingestehen, zu unserem Glauben gehört es, dass es nicht immer leicht ist, Gott zu vertrauen. Mir fällt es nicht immer leicht, manchmal richtig schwer. Und du hast es am Anfang gesagt, Traugott, wenn ich die Bilder sehe seit dem 24. Februar, dann geht es mir manchmal so, dass ich denke, stimmt denn das überhaupt, was wir glauben? Dass es einen Gott gibt, der gerecht ist und der diese Welt regiert. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich manchmal, vielleicht doch nicht. Und wenn ich ins Kleine gehe, was mein Leben ausmacht und das, was ich von anderen sehe, es war für mich als junger Christenmensch, ich war bereit, nach Afrika zu gehen für Gott und habe gedacht, das sei meine Berufung. Und unser zweiter Sohn war dann geistig und körperlich behindert, Afrika Ade. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, mit dem lebendigen Gott zu leben, mit ihm umzugehen, ist manchmal anstrengend. Und manchmal so herausfordernd, wo ich denke, will ich und kann ich überhaupt ihm weiter vertrauen? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Da schenkt uns Gott etwas und manchmal schon Jahre danach nimmt er es uns. Von der Gesundheit angefangen, Kinder, Ehepartner, was auch immer. Aber noch schlimmer, zuweilen gibt er uns überhaupt gar nicht das, was wir uns über Jahre, vielleicht das ganze Leben lang ersehnt haben. Und dann kommt ja das dazu, dass wir als Glaubende eigentlich darauf vertrauen, dass er eine Kraft hat und dass er bei uns sich mit seiner Kraft zeigt. Und dann leiden wir an Konflikten innerhalb der christlichen Gemeinde. Wir kriegen es nicht hin, manche Konflikte überhaupt zu schlichten. Und unsere Ideale sind riesengroß im Blick auf das, was Gott tut. Aber geht es Ihnen nicht auch manchmal so, wenn ich im Bett liege oder spazieren gehe, wo ich dann denke, du müsstest dich doch mehr erweisen, deine Kraft, so das, was sichtbar ist. Und genau diese Herausforderung haben wir im Danielbuch. Was tun wir, wenn Gott sich nicht so deutlich zeigt, wenn er nicht sich so erweist, dass wir einfach leicht vertrauen können? So, jetzt sind wir vorbereitet zu lesen. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, 605 vor Christus, des Königs von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. In diesen zwei Versen steckt unglaublich viel. Gleich am Anfang, 605, es verändert sich auf der politischen Weltbühne richtig viel. Und das wirkt sich in Jerusalem aus, ganz stark aus. Belagerung und dann, viel schlimmer, einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes, aus dem Heiligtum, wird entwendet und, das heißt ausdrücklich, ins Land Shinar gebracht. Da wird auf 1. Mose 10 angespielt, wo es um Nimrod geht, diesen Machtmenschen. Also diese Macht der Babylonier wird urgeschichtlich erfasst. Und jetzt aber wichtig, was bedeutet das? Dass Geräte aus dem Tempel in ein fremdes Land gebracht werden. Nun ganz simpel. Die Götter der Babylonier sind stärker als der Gott Israels. Darum geht es. Um nicht weniger. Also nicht bloß, dass das kleine Israel, Juda, dass das jetzt den Babylonier unterliegt. Das wäre das Kleinste. Sondern daran und darin zeigt sich, dass die Götter der Babylonier stärker sind als der Gott Israels. Und gibt es eine größere Anfechtung für uns als Glaubende, wenn Mächte das Große und das Kleine Leben bestimmen und es sind Mächte, die nicht die Macht Gottes sind? Und da kommt doch genau das bei uns zur Frage. Was glauben wir da eigentlich? Können wir das durchhalten angesichts der Wirklichkeit? Und genau darum geht es, wenn es um die Bewährung unseres Glaubens geht. Können wir ihn durchhalten angesichts der harten Wirklichkeit? Es heißt hier aber interessanterweise, Vers 1, da zog Nebukadnezar vor Jerusalem. Also das sieht so aus wie, der Nebukadnezar ist der eigentliche Akteur, der hier handelt und wirkt. Kommt aber Vers 2. Und der Herr gab in seine Hand Joachim. Der Vers sagt, nein, der lebendige Gott ist der eigentlich Handelnde und Wirkende in der Geschichte. Aber jetzt, was tun wir als Glaubende? Machen wir nur das, dass wir eben gegen das, was wir sehen, unsere Glaubenswirklichkeit stellen? Also ganz trotzig, dass wir sagen, nee, in Wahrheit regiert Gott. Aber so einfach können wir es uns ja nicht machen. Und jetzt ist eine Sache wichtig. Wenn es da heißt, und der Herr gab in seine Hand, dann steckt da, du hast es vorhin angesprochen, Traugott, bei mir, Jeremia, dann steckt da etwas von dem drinnen, dass Israel erkennen muss, wir haben es mit Gottes Richten zu tun. Das war für Israel im ganzen babylonischen Exil die große Herausforderung, sich dem zu stellen, dass Gott ihnen in diesen Jahrzehnten entgegensteht. Und das scheint mir ganz was Wichtiges. Gerade wir, die wir ernsthaft an Gott glauben, ist uns überhaupt noch bewusst, dass Gott uns auch immer wieder richtend entgegensteht, dass er sich uns entzieht. Wir denken ja immer, wir hätten ihn gepachtet. Aber ich glaube, das trifft nicht zu. Das Buch Daniel weiß darum, wir verfügen nicht über Gott. Und das kennen wir auch im Kleinen, wo uns Gott manchmal entgegensteht und wo wir manchmal jahrelang Hartes erleiden. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung, weil es sonst für Sie zu anstrengend wird. Ich springe jetzt zum letzten Vers in Kapitel 1. Da sehen wir nämlich was Gigantisches. Da heißt es, und Daniel blieb dort in der babylonischen Gefangenschaft bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Also, Vers 1, im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, 605 vor Christus, und dann am Schluss, bis ins erste Jahr des Königs Kyros, 539 vor Christus. Sie können ganz grob rechnen. 66 Jahre. Jetzt, was bedeutet das, dass am Schluss solch eine kleine Bemerkung kommt? Sie werden nachher sehen, die bräuchte es überhaupt nicht. Also von der Erzählung her völlig unnötig. Aber theologisch von höchster Bedeutung. Warum? Vers 1. Nebukadnezar hat das Heft in der Hand. Er ist der, der eigentlich wirkt. Vers 2. Nein, Gott hat Juda in die Hand von Nebukadnezar gegeben. Und jetzt aber fragt sich jeder, der ernsthaft glaubt, kann ich das wirklich begründet glauben? Es geht um die Begründung. Kann ich es begründet glauben? Und Vers 21, der letzte Vers in Kapitel 1, liefert die Begründung mit dieser Jahreszahl. Fragen Sie sich vielleicht, ja, inwiefern? In folgendem Sinne. Jahrzehntelang in der Gefangenschaft, keine Aussicht auf Besserung. Keine. Sondern eben genau diese Anfechtung hat uns Gott vergessen. Und das müssen wir uns klar machen. Die babylonische Gefangenschaft heißt nicht einfach nur in der Gefangenschaft, sondern es heißt, die eigentlichen Heilsgaben Gottes sind weg. Kein Tempel mehr, kein Land mehr, kein König mehr. Und Gott hat von allem versprochen, dass er es dauerhaft geben wird und es niederzukommen wird, dass es genommen wird. Und jetzt Jahrzehnte, das, was Gott zugesagt hat, alles weg, alles weg. So, wie kann man begründet glauben? Wie geht es? Wie geht es bei uns? Ja, da, wo es hart auf hart kommt. Und jetzt der Vers 21 sagt Folgendes. Im ersten Jahr des König Kyros, die Perser sind hochgekommen, stärker als die Babylonier. Und der Kyros erlässt die Rückkehr Israels, dass sie wieder heimkehren können. Das heißt, der Prophet Daniel sagt, wir können begründet nur von dem her hoffen, was Gott getan hat. Das ist mir jetzt was unendlich Wichtiges. Wie ist die Hoffnung unseres Glaubens begründet? Nicht so, wie die meisten denken. Da hat Gott etwas verheißen für die Zukunft und dann wird er es auch tun. Das wäre zu wenig. Warum zu wenig? Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Das wäre deshalb zu wenig, weil glücklicherweise Gott von uns nicht erwartet, dass wir ihm vertrauen, auf ihn hoffen, von dem her, was in der Zukunft ist, sondern er hilft uns in der Anfechtung, dass er sagt, schau auf das, was ich getan habe. Das heißt, im Buch Daniel wird die Hoffnung begründet durch das, was 539 mit Kyros geschehen ist. Verstehen Sie? Nicht, was wir manchmal denken, wir müssten einfach halt glauben, ohne irgendeine Begründung. Ich bin froh, dass Gott uns das nicht abverlangt. Und jetzt müssen wir halt andere Propheten noch mit ins Spiel bringen. Wenn wir jetzt Jesaja 44 nehmen, Jesaja 45, was wird da gesagt? Was völlig Verrücktes. Der Kyros sei der Messias Gottes. Der hat überhaupt Jahwe, der Gott Israels, überhaupt nicht gekannt. Geschweige denn an ihn geglaubt. Aber da wird gesagt, Gott gebraucht ihn als sein Werkzeug, um das, was er zum Heil für Israel tun will, um das zur Durchführung zu bringen. Und jetzt ganz wichtig, das Buch Daniel sagt sofort im ersten Kapitel, das, was Gott da getan hat, darauf könnt ihr eure Hoffnung gründen, dass es nicht bei der Herrschaft der anderen Mächte, die zerstören, bleibt. Ich mache ein kleines Beispiel, dass Sie verstehen, um was es geht. Ich habe 3 Enkel. Unsere Jüngste, die Clara, die ist am 20. Februar letztes Jahr geboren. Und das werden Sie auch kennen. Wie geht es, wenn Kinder laufen lernen? Die robben, die krabbeln, die ziehen sich hoch. Ja? Und dann, was tun wir, wenn wir sehen, die krabbeln, die robben, sie ziehen sich hoch? Dann hoffen wir, vielleicht geht es noch 2 Wochen, vielleicht 4 und dann laufen sie. Was machen wir da? Wir hoffen aufgrund von dem, was wir bereits sehen bei unseren Enkeln oder Kindern. Wir hoffen es nicht einfach ins Blaue hinein, sondern von dem her, was wir sehen. Ja? Und so macht es hier der Prophet. Der sagt, schaut auf das, was Gott schon getan hat. Und jetzt für uns, was ist der tiefste Grund für unsere Hoffnung? Das, was bereits geschehen ist, der Ostermorgen. Der Ostermorgen ist entscheidend für unsere Hoffnung. Dass Gott Jesus da auferweckt hat, deshalb hoffen wir, und jetzt sage ich es in dieser Deutlichkeit, deshalb hoffen wir darauf, dass das Schlamassel dieser Welt, dass das, wo man manchmal verrückt dran werden kann, irre werden kann, an dem, wie Gott mit dieser Welt umgeht, ich kann es nur deshalb glauben, weil er Jesus vom Tode auferweckt hat. Sonst könnte ich es nicht. Also ich sage Ihnen ganz offen, ich wäre Jude und würde sagen, der Messias muss erst noch kommen. Weil so wie die Welt aussieht, das spricht nicht für Gott. Da ist so viel, was nicht in seinem Sinne läuft. Aber weil er, und jetzt sage ich ganz Wichtiges, er hat Israel aus Ägypten herausgeführt, er hat aus der babylonischen Gefangenschaft herausgeführt. Und jetzt können wir die Reihe fortsetzen. Und er hat vor allem Jesus auferweckt. Das ist mir das Wichtigste heute Abend. Glaube, und wir werden angefochten, ohne das geht Glaube nicht. Wir können nicht, aus meiner Sicht, dauerhaft glauben, ohne dass wir zurückschauen, was Gott bereits getan hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber beim Herfahren habe ich einen Telefonanruf bekommen. Eine unserer Absolventinnen, ihre Mutter ist jetzt 20 Jahre lang krebskrank gewesen und ist jetzt heute Nachmittag endlich gestorben. Und so kennen wir ja jeder von uns Situationen, wo du denkst, wie kann ich es durchstehen? Und wenn wir jetzt in der Ukraine wären, wir als Christenmenschen, dann würden wir sagen, hoffentlich geht es bei uns nicht Jahrzehnte, wie das damals in der babylonischen Gefangenschaft war. Dann würden wir nicht theologisch nachdenken, was wollte der wohl sagen, sondern wir würden sagen, hoffentlich begrenzt Gott diese schwere Zeit. Hoffentlich gibt er uns Kraft, es durchzustehen. Dass Gott, wer bereits gestorben ist, und würden bitten, dass Gott in Putin ein Garaus macht und in die Hand fällt, würden wir Klagepsalmen beten. Und das wäre im Sinne vom Buch Daniel, dass wir sagen, weil wir nicht wissen, und das scheint mir wichtig zu sein, wir wissen ja nicht, was macht Gott in den nächsten 10 Jahren. Aber wir müssen mit ihm umgehen. Und wir gehen doch so mit ihm um, wenn ich jetzt die ersten 2 Verse und der letzte Vers nehme, dass wir klagen, dass wir mit ihm umgehen und sagen, schaffe endlich Recht, wie lange noch dieses Unrecht? Und dann aber, weil wir wissen, dass wir nicht wissen, wie lange er wann was macht, wir müssen mit dem umgehen, dass wir ihn nicht verstehen können, in dem, was sein Regieren dieser Welt ausmacht. Und dann hoffen wir aber, dass er Zeiten begrenzt. Und das ist im Buch Daniel was Wichtiges. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Weder im Großen noch im Kleinen. Und das finde ich im ersten Kapitel so erregend. Ich kann es nicht anders sagen. Das finde ich so erregend, dass ich mir nichts vormachen muss, dass ich Gott nicht einfacher machen muss, als er ist. Und zwar im Blick auf das, und das ist wichtig, weil wir glauben ja, dass Gott mit der Geschichte zu tun hat. Das ist die Voraussetzung. Er hat mit der Geschichte zu tun. Aber wir durchschauen nicht, was er gerade wie macht, mit welchem Ziel. Wir wissen es nicht. Und da hilft uns aus meiner Sicht das Buch Daniel unglaublich, dass es uns nicht abverlangt. Wir müssten sagen, ja, man sieht es doch ganz deutlich, wie Gott da am Wirken ist. Es ist uns ja lieber, wenn man es wunderschön ablesen könnte. Aber wir können es nicht. Das Buch Daniel sagt, aber schaut zurück auf das, was er getan hat. So, das ist jetzt das Wichtigste, am Anfang gesagt. Jetzt gibt es noch ein paar weitere wichtige Dinge. Aber mir war es wesentlich, das am Anfang, ich schwenke auf die Uhr, ich habe gar nicht aufgepasst, du musst mir sagen, wenn ich aufhören muss. Nein, das ist, wenn man mal anfängt, das ist einfach so genial, dass ich dann, sag mir es schön, dass es weiß, 5:30 rum oder was? 5:30? Also gut, dann, so. Jetzt gucken wir mal rein, weil jetzt haben wir den Rahmen, das Entscheidende. Ja? Das, was es braucht, um das Ganze überhaupt zu verstehen. So, jetzt gucken wir rein. Der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen, und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Soweit die nächsten Verse. Was zeigt sich hier? Die sind in der Fremde. Und jetzt müssen sie in die Lehre. Sie müssen lernen. Und jetzt heißt es ausdrücklich, die sollen lernen, dass sie dem König dienen. Was bedeutet das für die Frage, Glaube, der sich bewährt? Es läuft nicht immer so, wie wir wollen. Es war für mich die härteste Lektion. Unser Sohn ist jetzt 35 Jahre. Wir haben ihn 25 Jahre daheim gepflegt. Jeden Morgen die Windel weg. Jeden Morgen. Jeden Tag 2-3 Stunden zusätzliche Arbeit. Lernen zu dienen. Nicht das zu machen, was wir uns wünschen, sondern das zu machen, was wir machen müssen, was die Sache verlangt. Glaube, der sich bewährt. Ich meine, wir brauchen heute wieder dieses. Nicht, dass wir uns einfach die Dinge heraussuchen, so wie es uns gefällt. Sondern zum Glaube gehört, wir dienen da, wo Gott uns hinstellt. Denen ist es abverlangt worden, die konnten gar nichts wählen. Und das Zweite, was ich sage, keiner von uns gewinnt Tiefe im Glauben, ohne dass ihm etwas abverlangt wird, was ihm nicht passt. Keiner von uns. Paulus Römer 5, ohne Drangsal, ohne Druck, keine Vertiefung. Also das heißt, Gott mutet uns das zu. Er mutet Ihnen und mir etwas zu. Meinem Gefühl nach manchmal zu viel. Aber dadurch wird etwas in uns in Gang gebracht. Und ohne das, ohne diesen Druck, würde es nicht in Gang kommen. Jetzt geht's weiter. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Ich erkläre es gleich kurz. Was war das beim Daniel? Warum wollte er nicht von den Speisen und von dem Wein trinken? Es gibt zwei Möglichkeiten, warum er das nicht wollte. Die erste Möglichkeit, dass diese Speisen und der Wein vorher den Göttern geopfert worden ist. Dann hat er gesagt, was anderen Göttern geopfert worden ist, das will ich nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, vom Buch Levitikus, also 3. Mose her, dass eben unreine Tiere, so wie Schweine etwa, dabei waren. Ja? Also, dass er gesagt hat, das sind unreine Speisen, die will ich auch nicht. Einfach, weil er gesagt hat, ich bleibe Gott treu, auch im fremden Land. Das ist also der Hintergrund. Und jetzt, was heißt hier Bewährung des Glaubens? Ich bleibe Gott treu, auch da, wo es schwer wird für mich. Auch da, wo ich alleine stehe. Jetzt geht es weiter. Und Gott gab, kommt es wieder, Vers 2, der Herr gab, und jetzt hier, und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde, der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Jetzt wird es spannend. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte, versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott, jetzt kommt es wieder, das dritte Mal, gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Jetzt, was steckt da drin im Blick auf Glaube, der sich bewährt? Auf der Ebene von diesem Obersten der Kämmerer, dass der Daniel sagt, versuch's doch mal, wenigstens 10 Tage. Und dann schaust dir an, was dabei rauskommt. Was bedeutet das für unseren Glauben? Und jetzt, ich sage es wieder ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Schwestern und Brüder. Wissen Sie, ich kann Ihnen theologisch ganz viel erklären. Ganz viel. Ich kann Ihnen eine tolle Gotteslehre entfalten, wenn Sie wollen, 4 Monate lang am Stück. Und da hätte ich noch nicht alles gesagt, was ich weiß. Ich könnte Ihnen noch mehr sagen. Aber ich sage Ihnen eins ganz ehrlich. Die entscheidende Frage meines Glaubens ist, was erwarte ich konkret von Gott? Ich kann ganz viel schön sagen. Was ich merke, die Frage ist, wenn ich morgens aufstehe, was glaube ich im Blick auf heute? Was erbitte ich mir? Worauf vertraue ich? Was erhoffe ich? Jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Hätten Sie es gewagt zu sagen, lass einmal Fleisch weg und den guten Wein? Jetzt ohne diese Konkretion. Wo erbitten wir etwas von Gott? Immer Konflikt. Wo wir krank sind. Wo was verfahren ist. Was glauben wir? Was erglauben wir? Ich merke bei mir manchmal, morgen früh warten wir wieder in der Missionsschule, 7.45 Uhr sitzen wir beieinander zum Gebetsfrühstück. Und es geht mir jeden Mittwochmorgen so, was glaube ich jetzt, wofür wir morgen beten werden? Glaube ich es? Und dann verlasse ich mich so darauf, dass ich gemäß dem handle. Dies finde ich die eigentliche Bewährung meines Glaubens. Nicht, wenn ich schön reden kann. Das kann ich. Das ist kein Problem für mich. Aber das ist meine eigentliche Herausforderung, dass ich vom Daniel her sage, darum geht's, dass ich was von ihm, dem Lebendigen, erbitte und dann darauf vertraue. Und jetzt, ich merke bei mir, ich habe immer wieder Angst. Ja, wenn Gott nichts macht, dann bin ich enttäuscht. Ja, na, bitte ich mal lieber nicht so viel. Da bin ich nicht ganz so sehr enttäuscht. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Probier's. Und ich finde es so toll, dass er sagt, probier's doch mit uns. Und in Wahrheit ist eigentlich so, er hofft darauf, dass Gott sich erweist, dass der Lebendige sich erweist. Und darum geht es, wenn wir glauben, wenn wir beten, dass wir sagen, erweise dich. So, und jetzt aber muss ich Ihnen was zumuten. Ich muss jetzt über Kapitel 1 hinausgehen, da führt nichts dran vorbei. Es gibt, ich finde, die zwei erregendsten Verse im Buch Daniel stehen im 3. Kapitel. Und zwar Vers 17 und 18. Wenn unser Gott, den wir verehren, wenn er will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Den Recht gehört. Wenn unser Gott will, so kann er. Und jetzt kommt was Verrücktes. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Wahnsinn, oder? Also für mich bedeutet es ganz schlicht, wenn ich bete, ich erwarte was, ich will was erwarten, und dann muss ich gleichzeitig sagen, und wenn du es nicht machst, verehre ich dich trotzdem. Verstehen Sie? Da geht der Glaube, der sich bewährt, so weit, dass er sagt, selbst wenn du mich enttäuscht und nicht meine Bitte erhörst, ich werde dich weiter verehren. Ich werde weiter an dich glauben. Und das ist, was mich am Jochen Klepper fasziniert. Dem sein Wahlspruch war, dass ich ihn leidend lobe. Und es kann sein, dass unser Leiden abverlangt wird, jahrzehntelang. Und ist das nicht die tiefste Bewährung, dass wir dann sagen, ich lobe dich leidend. Ich bin verwundet in meiner Seele, aber ich lasse das Vertrauen nicht fahren. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich sterbe verwundet. Bei mir wird es nicht rund in meinem Leben. Aber ich habe mit Gott darüber gesprochen und habe gesagt, das ist okay. Ich bin einverstanden, dass du mit mir so umgehst, dass ich verwundet bleibe. Ich habe deshalb malen angefangen mit 50 und Gedichte zu schreiben. Liegt hinten aus, können Sie nachgucken. Aber verstehen Sie, was ich meine? Der Glaube, der sich bewährt, der geht so tief, dass er sagt, selbst wenn du mich nicht erhörst, selbst wenn du mir jahrzehntelanges Leiden zumutest, ich lasse nicht von dir. Ich werde dich weiter verehren. Und jetzt, also mir geht es so, ich finde das die tiefste Erprobung meines Glaubens. Die tiefste. Und das finde ich beim Daniel. Dass der nicht sagt, an Gott glauben und da geht alles wunderbar und glatt. Sondern so, wenn du uns in den Feuerofen wirfst, wenn uns Gott nicht erhört und wir verbrennen, dich verehren wir nicht, irdischer König. Wir bleiben bei der Verehrung Gottes. Und dazu hilft das Buch Daniel, dass wir sagen, und selbst wenn es hart auf hart kommt, wir lassen nicht von Gott. Wir verehren ihn. Und wenn es unter Tränen ist und wenn du nicht mehr kannst, aber ich höre nicht auf zu glauben. Und wenn ich es nicht mehr kann, dann hoffe ich, dass es einen gibt, der mir Psalm 23 vorliest und ein paar Lieder, ordentliche Lieder vorsingt, von Paul Gerhardt und sonst was, dass ich wieder glaube. Ich muss ja langsam auf Zielgerade kommen, sehe ich gerade. Ja, das ist einfach, wenn man mal anfängt bei den tollen Text. Also machen wir voll der Schluss. Wir haben ja bloß nur 3 Vers. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Also, das heißt, da hat sich Gott, das ist jetzt wichtig, in der Gefangenschaft erwiesen. In der Gefangenschaft. Nicht einfach im Sinne von, sie war nicht mehr. Und jetzt singe ich am Ende noch ein kleines Loblied auf die Weisheit. Weil die hier eine ganz große Rolle spielt, aber nicht bloß hier. Und mir ist es wichtig, dass ich das Ihnen heute Abend in Herrenberg, wenn es um Abendbibelschule geht, dass ich Ihnen das zum Schluss sage. An der Bosheit seid Kinder, aber wenn es um Weisheit geht, seid vollkommen. Paulus, 1. Korinther 14. Es ist eine Schande, dass Christenmenschen sich nicht mehr mühen um Weisheit und Einsicht. Meine Bitte an Sie, zu unserem Glauben, zur Bewährung des Glaubens gehört es, dass wir uns um Verständnis, um Tiefe mühen und nicht einfach sagen, Hauptsache irgendwie geht's. Mein Vater war einfacher Mechaniker, API, Fimmer, Kirchengemeinderat. Er hat viel arbeiten müssen. Morgens um 6 Uhr angefangen, abends um 10 Uhr aufgehört. Aber was hat er gemacht? Er hat so einen großen Bücherschrank gehabt mit Kommentaren und hat jede Woche studiert. Bibel studiert. Und das habe ich bei meinem Vater bewundert. Als einfacher Mechaniker, 7 Jahre Volksschule. Der hat studiert in der Bibel. Das finde ich wichtig. Bibel studieren und das Leben studieren. Ich habe vorhin gesagt, was uns in der Ausbildung wichtig ist. Wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, dann gehört glücklicherweise dazu, nicht bloß Vertrauen, sondern auch Verstehen und Einsicht. Ich bin froh, dass wir nicht einfach blind glauben müssen, sondern dass wir unseren Glauben verstehen können. Und das wünsche ich Ihnen. Dass sie sagen, ich will was verstehen. Hilft. Das hilft, das ist jetzt wichtig. Deshalb sage ich es. Es hilft bei der Bewährung unseres Glaubens. Weil wir dann nämlich verstehen können, dass wir mit dem lebendigen Gott so umgehen müssen. Ja, er erhört unsere Gebete.
Ja.
Er erhört sie leider nicht. Und beides gehört zu dem Gott, an den wir glauben. Wir glauben, dass er sich offenbart hat, dass er sich gezeigt hat. Wir leiden an dem, wo er verborgen ist, wo wir ihn nicht verstehen können. Wenn wir das verstehen, dass wir ihn nicht verstehen müssen in allem, dann fällt es leichter, glauben. Dem höre ich auf. Also, studiere sie gründlich. Lohnt sich allemal. Deshalb wird in der ganzen Bibel immer ein großes Lob gesungen auf die Weisheit. Ich sage unseren Studierenden immer, Verstand und der Heilige Geist sind Freunde. Die gehören zusammen. Wir beten. Lieber Herr, du siehst uns heute Abend genau an der Stelle, wo es uns schwerfällt, dir zu vertrauen. Wo wir innerlich verwundet sind. Wo wir von dir enttäuscht sind. Da, wo wir empfinden, du mutest uns zu viel, zu lange. Hilf du uns, immer wieder zum Vertrauen. Und heute Abend erbarme dich ihrer. Herr, wir bitten dich für unsere Schwestern und Brüder in der Ukraine, aber auch in der Sowjetunion. Herr, erbarme dich. Schenk dem Patriarchen Umkehr. Erbarme dich über die Menschen, die so viel erleiden. Mach dem Blutvergießen, Herr, ein Ende. Lass nicht zu, dass die Mächtigen so viel Zerstörung und so lange anrichten. Gib politisch Verantwortlichen, dass sie weise handeln und agieren. Und uns schenke die Bereitschaft zu verzichten um der anderen willen, dass wir nicht so wehleidig sind. Denn Herr, uns geht es doch so gut. Dafür wollen wir dir auch von Herzen danken. Und wir bitten dich, hilf uns, dich tiefer zu suchen, zu verstehen suchen, zu lieben. Schenk das füreinander. Den Weg des Glaubens nicht alleine lassen. Beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist es. Wir beten, erlöse uns von dem Bösen. So lang, bis er wirklich Gerechtigkeit aufgeführt hat. So lang beten.
Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Man sieht es nicht nur, sondern wir singen es auch. Die 5 Strophen.